Wie ist es bei Polio Vivo zu arbeiten? Was bedeutet es, im Job immer um unheilbar kranke Patientinnen und Patienten herum zu sein? Wie haltet man das aus? Wie schaltet man ab? All diese Fragen stelle ich in dieser Folge vom Polio Vivo Podcast der Carmen Cereghetti. Sie ist seit dem Sommer 2023 Teil des Polio Vivo Team. Die Carmen Cereghetti wird dieses Jahr 33. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau und hat sich auf Palliative Care spezialisiert. Nicht ganz zufällig, weil sie privat mit dem Thema konfrontiert worden ist. Und das schon sehr früh, wie sie selber sagt.
Sehr früh in dem Sinn gemeint, dass ich für mein Empfinden noch sehr jung war, wo ich wie gelernt habe oder mitbekommen habe, ja, Mami geht's nicht gut. Und sicher auch ein Stück weit mehr Verantwortung übernommen habe, als vielleicht jetzt ein Teenager, sagen wir mal, im Normalfall.
Ihre Mutter ist vor 6 Jahren gestorben und ist aber voran lang krank gewesen. Von dem erzählt Carmen Cereghetti in dieser Podcast-Folge, aber auch von ihrem Alltag und von ihren sportlichen Zielen in der Freizeit. Ich bin Rebecca Häfeli. Gibt es einen prägenden Einsatz in den letzten Tagen, der dir in den Sinn kommt?
Diese Woche war für mich persönlich sehr emotional, weil ich eine Patientin durfte begleiten, die noch relativ jung war. Sie hatte Jahrgang 84. Das heisst, sie war nicht viel älter als ich.
Du hast welchen Jahrgang?
92. Und in den letzten beiden Tagen durfte ich die Patientin die Heime noch besuchen. Es ist ihr einiges schlechter gegangen als noch die Tage vorher. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass die Heim in dem Sinne nicht mehr der richtige Ort ist für sie. Und ich habe sie dann ins Spital eingewiesen, weil sie das so gewünscht hat. Für sie ist wichtig war, dass sie sich sicher fühlt und dass sie wie 24 Stunden Betreuung hat. Und das hat man zu Hause wie so nicht mehr gewährleisten können. Und einen Tag später wollte ich sie dann im Spital besuchen, um zu schauen, ob das gut gegangen ist mit dem Eintritt. Und habe dann aber erfahren, dass sie bereits schon verstorben ist. Es ist dann alles relativ schnell gegangen. Für mich war die Situation darum einfach sehr emotional, weil es halt das Ganze drumherum sehr eindrücklich war bei dieser Patientin und ich sie halt auch durfte von Anfang an begleiten. Oder? Sie hat 3 Kinder und ist auch von der Persönlichkeit her ganz eindrucksvolle und spannende und halt eine enorme Kämpferin, was mich sehr beeindruckt hat. Genau.
Was war der Punkt, wo ihr beide zusammen oder sie vor allem entschieden hat, es geht zu Hause nicht? Polio Vivo sagt ja immer, das Ziel ist, die Leute so lange wie möglich zu Hause zu begleiten, aber eben, es gibt Grenzen manchmal.
Das gibt es und das ist immer sehr individuell. Und bei ihr war es jetzt wie von Anfang an klar gewesen, das hat man auch so besprochen und kommuniziert, wenn es ihr mal so schlecht gehen sollte oder beziehungsweise wenn es ihr zunehmend schlechter geht, dass sie dann wie für sich entschieden hat, dass es zuhause nicht das richtige Umfeld ist, weil sie hat kein Spitex involviert gehabt. Das hat sie bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gebraucht. Sie hat mit ihrem Mann zusammengelebt, wo halt sehr engagiert war mit seinem Job. Das heisst, er ist auch nicht gross zur Verfügung gestanden. Um so lange wie möglich daheim bleiben, braucht es natürlich ein gewisses Netzwerk und ein Unterstützungsnetz, wo da ist. Und das versuchen wir ja in der Arbeit mit den Leuten nach und nach aufzubauen, wenn es ihnen schlechter geht. Und bei ihr ist jetzt die Verschlechterung von ihrem Allgemeinzustand so schnell gekommen, dass es wie gar nicht möglich war, dass es so schnell aufzubauen. Sie das aber auch gar nicht wollte, jetzt in diesem speziellen Beispiel, oder?
Du hast vorhin gesagt, sie hat 3 Kinder. Was ist mit diesen Kindern? Also, wenn ich jetzt rechne, sie war 40 oder 41 gewesen.
Ja, sie hat 3 Kinder im Teenageralter. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind zwischen 11 und 16. irgendwo dort umeinander. Ich habe sie selber nie kennengelernt, aber ihr war immer ganz fest wichtig gewesen, dass die Kinder im Anschluss irgendwo durch noch psychologische Betreuung haben. Und das ist jetzt in der Begleitung von ihr auch ein grosser Aspekt gewesen, dass wir wie schon mal ein bisschen vorab klären und organisieren, dass im Anschluss dann die Betreuung gewährleistet ist. Also in dem Fall haben wir geschaut, ist ein Sozialdienst involviert, gibt es Optionen von einer psychologischen Betreuung, von einer Kinderpsychologin zum Beispiel. Was wir auch gemacht haben, ist unsere Seelsorgerin mit einbezogen, die bereits schon hat können den Kontakt aufbauen und ja, jetzt auch im Nachhinein dort wird aktiv sein, zum schauen, ja, wie man dort noch an Unterstützung bieten kann.
Wenn du sagst, das war eine Situation, die für dich sehr emotional war, wie äußert sich das bei dir?
Ich glaube, man merkt das halt wirklich einfach in dem, dass, ja, dass es einem irgendwo berührt und etwas mit einem macht, dass man vielleicht ein bisschen mehr das Redebedürfnis hat im Anschluss, sich mit den Teamkollegen über das zu unterhalten. Oder halt wirklich auch in dem, dass man vor Ort ist und jetzt explizit das Beispiel, dass ich ihr gesagt habe, dass ich nicht denke, dass sie nochmal heim wird kommen. Und sie mich dann angeschaut hat und gesagt hat, dass ihr das ganz fest bewusst ist. Ja, und dann merkt man schon, dass es einem berührt. Und es kann auch gut einmal sein, dass man dann auch mit den Patienten zusammen auch traurig sein darf. Ja.
Wir kommen nachher noch darauf zu reden, was es für Strategien gibt oder was du für Strategien hast, um überhaupt mit dem zurechtzukommen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückblättern, kannst du erzählen, wie du zu Polia Viva gekommen bist?
Ich habe vor der Polia Viva länger in einer örtlichen Spitex gearbeitet, wo wir immer wieder mit der Polia Viva im Kontakt waren. Und von dem her habe ich wie schon die Arbeit ein bisschen gekannt, die Polia Viva macht. Und ich habe mich dann in dieser Zeit in der Spitex weiterbildet auf diesem Bereich, weil es einfach für mich die Palliativpflege etwas ist, wo mich schon länger interessiert hat. Und weil ich es dann wie in diesem spezialisierten Rahmen nicht mehr so konnte weitertragen, habe ich mich dann entschieden, da ja, eine neue Herausforderung zu suchen.
Wie erklärst du jemandem mit deinem Bekanntenkreis, was Palia Viva macht oder was du machst?
Ich versuche das so zu erklären, dass wir da sind für Menschen, die jetzt eine unheilbare Krankheit haben, in der ganzen Symptomkontrolle. Das heisst, wenn belastende Symptome auftreten, die auch komplex werden.
Was heisst das genau?
Also, wenn zum Beispiel Schmerzen auftreten, wenn Atemnot eine Schwierigkeit wird. Und komplex bedeutet, wenn sie sich rasch und unkontrolliert zum Beispiel verändern, wenn die Massnahmen, die wir bis jetzt getroffen haben, nicht mehr ausreichen, wenn man schnell reagieren muss und dort dann auch im Kontakt ist mit eben zum Beispiel den Ärzten, mit den Spezialisten, sodass das ganze Organisatorische, um die Fäden so ein bisschen zusammenhalten, das ist ein grosser Teil, den wir auch übernehmen, das Koordinative. Und ganz wichtig natürlich auch mit den Patienten besprechen, was passiert, wenn sich die Situation mal verändern und wenn es schlechter wird. Oder? Was wünschen sie auch? Was wünschen die Angehörigen? Angehörige sind nebst den Patienten ein ganz wichtiger Teil in unserer Arbeit, weil man kann sich vorstellen, in so einem Betreuung von einem Menschen, der zu Hause ist, das ist ganz, ganz eine grosse Verantwortung für die Angehörigen und führt oftmals natürlich auch zu einer verstärkten Belastung. Und da ist es uns immer sehr ein grosses Anliegen, dass die Angehörigen auch entlastet sind, damit sie den Job auch so lange wie möglich können durchführen können und ja, dass es ihnen in dieser Zeit auch gut geht. Oder?
Wenn du mit eben Freunde, Bekannte über deine Arbeit redest, wo, also Leute, die jetzt nichts mit Palliative Care zu tun haben, gibt es da auch Vorurteile oder falsche Vorstellungen von dem, was du machst?
Das gibt es durchaus. Mir kommen da zwei Aspekte in den Sinn. Das eine ist ganz klar, dass uns viele damit verbinden, dass wir wirklich einfach nur tagtäglich mit dem Tod zu tun haben, beziehungsweise uns auch ein bisschen gleichsetzen mit einer Sterbehilforganisation, die den Leuten einfach, bös gesagt, beim Sterben hilft. Und das andere ist so ein bisschen Gleichstellung mit der Spitex, beziehungsweise auch nicht ganz klar ist, wo das der Unterschied ist zwischen der Palliaviva und einer Spitex.
Und wo ist er?
Der Unterschied ist einerseits in dem, dass die normale Spitex macht die sogenannte allgemeine Palliativpflege und wir von der Palliaviva sind spezialisiert. Das heisst, wir unterstützen Spitex oder sind als ergänzend zu der Spitex tätig, eben wenn eine Situation komplexer wird und wenn sie wie vollumfänglichere Unterstützung brauchen, wie jetzt eine 24-Stunden-Erreichbarkeit.
Wo du angefangen hast bei Palliaviva, hast du wahrscheinlich gewisse Vorstellungen gehabt, wie die Arbeit wird sein. Hat sich das bestätigt oder gibt es Sachen, wo du sagst, hey, das hat mich total überrascht?
Ich glaube, durch das, dass ich vorher schon viel mit der Palliaviva zusammengearbeitet habe, hatte ich schon ein sehr gutes Bild gehabt. Aber was mich durchaus überrascht und was ich auch mega lässig finde, ist das Vernetzen mit den verschiedenen Professionen, sei das mit Ärzten, mit Spitälern, mit anderen Institutionen, dass man da wirklich sehr gut im Austausch ist und auch miteinander versucht, wirklich das Bestmögliche für den Patienten rauszuholen. Ja.
Du bist bei allem Austausch, der aber häufig am Telefon stattfindet, bist du auch sehr viel allein. Wie ist das für dich? Du gehst allein zu den Patientinnen und Patienten. Du musst viel selber entscheiden. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um?
Dass wir allein unterwegs sind, das ist richtig. Und das finde ich auch eigentlich sehr einen schönen Teil der Arbeit. Schlussendlich tragen wir die Verantwortung ja aber nie ganz allein. Das bedeutet, dass eigentlich alle Handlungen, die wir machen, ein Stück weit ja auch abgesprochen sind mit einem Hausarzt oder mit einem Spezialist, wie zum Beispiel einem Onkologen. Wir sind auch ganz fest im Austausch immer im Team miteinander. Also wenn ich irgendwo unsicher bin, dann kann ich jemandem anrufen und kann die Situation jederzeit besprechen.
Gibt es in diesen anderthalb Jahren, ungefähr, wo du jetzt bei Palliaviva bist, einen Einsatz, der dir einfach ganz nahe gegangen ist oder wo dich ganz besonders beeindruckt hat?
Das gibt es. Ich könnte von verschiedenen Situationen, glaube ich, erzählen. Es hat immer mal wieder beeindruckende Einsätze gegeben. Aber ich glaube, es sticht definitiv einen raus, der spannenderweise ein bisschen eine Ähnlichkeit hat mit der Situation, die ich dir vorhin bereits erzählt habe. Das war letzten Sommer, wo ich auch einen Pickendienst hatte und wo relativ viel los war. Und ich bereits gerade schon auf einem Notfalleinsatz war. Aus dem Notfalleinsatz rausgekommen bin, das war an einem Abend, relativ warm. Und dann bin ich zum Auto gelaufen und habe mich eigentlich darauf eingestellt, jetzt fahre ich heim und tun einfach den Pickenabend ausklingen lassen. Und habe mich dann auf den Heimweg gemacht, Richtung Gubrist. Bin zuerst mal im Stau gestanden. Und dann hat schon wieder das Telefon geläutet. Und was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, dass wir am Wochenende, das war ein Sonntagabend, an dem Wochenende übernehmen wir immer abwechselnd auch das Picke mit dem Zürich Oberland.
Also das ist eine andere mobile Palliativcare-Organisation, wo man sich austauscht.
Ja, genau. Die machen eigentlich genau den gleichen Job wie wir in einer anderen Region. Und am Wochenende tun wir das Bicke für sie auch übernehmen. Und ich bin dort im Stau gestanden und dann habe ich einen Anruf bekommen von einem Herrn, der mir am Telefon gesagt hat, ganz ruhig, dass seine Frau im Sterben liege, dass er sie zu Hause betreue und dass er bis jetzt nicht gross die Unterstützung von der Spitex oder auch von unserem spezialisierten Dienst gebraucht hat, aber dass er jetzt Unterstützung brauche, weil seiner Frau geht es ganz schlecht. Und ich habe in dem Moment gemerkt, dass man kann das mit der Zeit so ein bisschen abschätzen, oder? Dass er sehr genau gewusst hat, von was das er schwätzt, und habe mit ihm besprochen, dass ich mich sofort auf den Weg mache, weil er hat gewünscht, dass jemand vorbeikommt. Ich habe ihn dann noch gefragt, wo dass er wohnt, weil ich bin im Auto war und konnte nicht gerade die Dokumentation aufmachen. Er hat dann effektiv irgendwo in der Nähe von Rapperswil gewohnt. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich mich auf den Weg mache, dass ich aber eine Stunde sicher habe, oder bis ich dort bin. Und das war in Ordnung. Ich bin dann losgefahren und habe dann aber gleich irgendwo anhalten müssen, weil ich mir kurz einen Überblick müssen verschaffen, wer denn die Dame ist. Und habe mich eingeloggt und habe dann zuerst müssen eben leer schlucken, weil es sich auch dort um eine sehr junge Patientin gehandelt hat, mit einem ganz aggressiven Brustkrebs, der dann relativ schnell zu Ende gegangen ist. Oder? Und ich bin nachher dort vor Ort gekommen, und als er mir die Türen aufgemacht hat, hat er mir gesagt, dass seine Frau soeben verstorben ist. Und ich bin dann mit ihm aufgegangen und habe in dem Moment auch realisiert, dass auch noch kleine Kinder vor Ort sind. Sie hatte zwei kleine Zwillinge gehabt, irgendwie im Alter von 4-jährig und nochmal einen 6-jährigen Bub, glaube ich. Und ich habe dann mit ihm die weiteren Schritte besprochen. Das bedeutet, dass man einen Arzt avisieren, dass man die verstorbene Person auch noch waschen und anlegen und ja, mit dem Bestatter, so die ganzen Abläufe, die anschliessend kommen. Warum dass der Einsatz dort aber so prägend war für mich, war einerseits die Situation, dass er so eindrücklich mit ihr umgegangen ist. Also das heisst, man hat richtig gespürt, was die beiden für eine Verbindung hatten miteinander. Und er hat mir nachher auch erzählt, wie sie die Krankheitszeit alleine gemanagt haben. Und er wirklich auch von der Spitex und sonst niemandem wirklich Unterstützung gebraucht hat. Sie haben das einfach nicht wollen. Sie haben wirklich den Weg miteinander gemeistert. Ja, und dann hat er ihr ein mega herziges Sommerkleid rausgesucht und hat sie zwischendurch wieder gestreichelt und hat ihr gesagt, wie froh er ist, dass sie es jetzt endlich geschafft hat. Und gleichzeitig ja, sind die Kinder irgendwie im Zimmer umeinander gerannt und haben irgendwie in einer Verständlichkeit gesagt, ja, gell, das Mami ist jetzt gestorben. Und ich habe das urspezielle Situation irgendwie gefunden und er hat mir dann im Nachhinein gesagt, sie hätten beide die Kinder auf das vorbereitet und hätten immer wieder mit ihnen über das geschwätzt. Und das hat man richtig gemerkt, dass das, ja, das ist jetzt wie einfach normal. Und er hat dann, nebst dem, dass er mir geholfen hat, sie zu Weg zu machen, hat er die beiden Kinder, es war schon sehr spät am Abend gewesen, muss man vielleicht noch dazwischen sagen, versucht irgendwie denen ihren Rhythmus beizubehalten, also mit Pyjama anlegen, mit Zähneputzen. Und man hat richtig gemerkt, wie er da ein bisschen an Anschlag kommt. Und ja, schlussendlich ist dann irgendwie so rausgekommen, dass ich ihm noch geholfen habe, die Kinder ins Bett zu bringen. Und so in der Summe der Dinge irgendwie einfach zwischen dem ganzen Leid, das irgendwie da war, aber gleich auch das Schöne in dieser Situation halt dabei sein und ihm da können beistehen. Und er hat sich nachher enorm stark bei mir bedankt. Und das ist einfach eine Situation, die mir bis heute sehr, sehr bleibt und mich sehr geprägt hat, ja.
In dem Fall oder auch in dem, was du am Anfang erzählt hast, gibt es da nachher noch Kontakt? Oder hast du eine Ahnung, wie es diesen Leuten geht? Fragt man da nach oder verläuft sich das einfach?
Bei uns ist es in der Regel so, dass wir, wenn jemand verstorben ist, nochmal einen Kontakt herstellen. Das ist dann in Form von einem Trauergespräch oder einem Trauerbesuch, je nachdem, wie, sage ich mal, intensiv das Betreuung war oder auch Beziehung zu den Patienten. Genau, das ist ganz unterschiedlich.
Die Geschichte ist eindrücklich und eben, es hat so ein bisschen beides. Oder? Es hat das Schöne, dass man so das Gefühl hat, wow, also die haben das ja irrsinnig gemacht und haben offensichtlich sehr liebevolle, schöne Beziehung gehabt. Und aber auch das wahnsinnig Traurige, was in dem Geschehen liegt. Du hast vorhin gesagt, du bist Jahrgang 92, du bist 33 oder wirst 33. Wie haltet man das aus, also gerade als junge Frau? Du bist ja, also ich nehme dich als sehr fröhliche junge Frau wahr.
Ich finde es immer sehr interessante und auch eindrückliche Frage, weil ich empfinde das so, dass ich ja eigentlich genau aus dem Grund, warum ich das mache und halt durch die Situationen, die ich erlebe, halt ganz ein anderes Bewusstsein und einen ganz anderen Blick ein bisschen aufs Leben auch gewonnen habe, oder? Und genau aus dem Grund vielleicht auch, ja, die Lebensfreude darf haben und wie auch ein bisschen das Gefühl haben oder gelernt haben, Zeit auch zu nutzen und mir bewusst zu sein, dass es nicht selbstverständlich ist, oder? Dass ich mit 33 Tagen gesund sitze und ja, hoffentlich noch ganz viel Lebenszeit vor mir haben.
Trotzdem eben die Schwere von dem Thema, wo eigentlich ja jedes Mal, wenn du gehst arbeiten, weisst, da kommt etwas Schweres auf dich zu. Wie lernt man das mit dem umgehen? Oder hast du Strategien? Oder gibt dir das auch etwas, weil du ja kannst helfen in diesen schweren Situationen?
Es ist auch immer eine Frage von der Perspektive, was ist denn schwer? Nur weil jemand eine unheilbare Krankheit hat, heisst es ja nicht, dass die ganze Situation schwer ist. Und niemals ist jeder Einsatz oder ein ganzer Arbeitstag von uns schwer. Ich glaube, das wäre wirklich nicht schön, wenn wir das so würden anschauen, oder? Es gibt ganz viel auch Positives und Schönes in unserer Arbeit. Und das beste Beispiel ist ja eigentlich auch wenn ich jetzt auf einen Notfalleinsatz gehe oder wenn das ein normaler Einsatz ist, in 99% der Fälle gehe ich raus und habe etwas verändern, dass es dem Patienten besser geht oder dass die Angehörigen entlastet sind. Also ich habe etwas Positives erreicht und das soll ja mein Fokus sein. Und wenn ich das erreiche, dann habe ich so viel erreicht und dann ist das ja mega schön, oder? Dann empfinde ich das nicht als schwer.
Ich weiss, dass du einen persönlichen Bezug hast zum Thema. Du hast deine Mutter verloren vor ein paar Jahren. Magst du erzählen, was da passiert ist?
Das ist jetzt mittlerweile auch bereits schon wieder 6 Jahre her. Es war eine Zeit, die für mich natürlich nicht einfach war, aber wo ich jetzt rückblickend auch ganz viel daraus ziehen konnte. Meine Mami war schon sehr früh sehr krank. Sie hatte jahrelang mit COPD zu kämpfen gehabt. Das ist so eine chronische Lungenerkrankung. Und sie hat dann zusätzlich auch noch Lungenkrebs bekommen. Und ich habe sie dann als einzige Tochter sehr intensiv in dieser Zeit begleitet, mit den Therapien, Chemotherapien und
Kannst du vielleicht noch sagen, du hast jetzt gesagt, sehr früh, was heisst, also bezogen auf was sehr früh?
Sehr früh in dem Sinn gemeint, dass ich für mein Empfinden noch sehr jung war, wo ich wie gelernt habe oder mitbekommen habe, ja, Mami geht's nicht gut und sicher auch ein Stück weit mehr Verantwortung übernommen habe, als vielleicht jetzt ein Teenager, sagen wir mal, im Normalfall, oder?
Aber das heisst, du bist jung gewesen, aber du bist Teenager gewesen, das war noch vor der Ausbildung gewesen.
Vor der Ausbildung war es sicher gewesen, wo die ganze Situation einfach mit dem schlechter Zwegwerden angefangen hat, oder? Wo aber jetzt nicht so präsent war. Wirklich präsent ist es dann geworden, wo die Krebsdiagnose da war. Dort bin ich Mitte 20 gsi, habe mittlerweile auch alleine gewohnt und eben hab meinen Job in der Spitex und habe sie eigentlich einfach nebenbei unterstützt und bin für sie da gsi und bin mit ihr in die Therapie gegangen. Und das ist alles auch sehr gut gsi und sehr gute Erfahrung. Und ich glaube auch, so ein bisschen der prägende Punkt, um die Verbindung auch wieder so ein bisschen zu der Palliativpflege herzustellen, ist dann wirklich der Moment gewesen, wo es ihr dann sehr, sehr schlecht gegangen ist, auf einmal, wo man dann auch entschieden hat, dass sie nicht mehr alleine kann, die heime bleiben, weil sie hat alleine gewohnt. Und dann ist sie ins Spital gegangen. Und im Spital hat man nicht so gut können auf ihre Bedürfnisse eingehen, weil sie einfach in einem falschen Setting war. Also auf einer akutmedizinischen Station, wo man nicht so Zeit hatte halt für sie. Und das Ziel dort war eigentlich schon, dass sie auf die Palliativstation Zaffoltern am Albis kann. Weil ich dazumals meine Ausbildung im Spital Affoltern gemacht habe, als Fachfrau Gesundheit, eigentlich also schon Jahre vorher. Und ich hatte den Bezug halt zu der Palliativstation Zaffoltern. Und ich habe das gewünscht, dass sie dort hergehen kann, weil ich einfach gewusst habe, dort hat sie ganz ein anderes Umfeld, dort ist ganz eine ganz andere Atmosphäre, wo man auch auf ihre Bedürfnisse in dem Moment eingehen kann. Es hat aber keinen Platz gehabt über eine längere Zeit auf dieser Station. Also hat sie wie im Spital bleiben. Und das ist halt eine ganz schwierige Zeit gsi zum Aushalten, weil ich als einzige Bezugsperson so ein bisschen für sie halt immer zwischen dem Rollenkonflikt gsi bin, zwischen Tochter und aber gleich Pflegende. Und ja, es war ganz eindrücklich gsi. Sie hat halt in dieser Zeit auch sehr, sehr gekämpft und sich gegen die Strukturen im Spital gewehrt. Bis zu dem Tag, wo sie dann hat dürfen eintreten auf die Palliativstation. Und dort hat sie dann in diesem Setting können wie merken, da wird für mich geschaut, da fühle ich mich wohl. Und ja, ist dann wirklich gleich darauf oben auch dort gestorben. Genau.
Du warst Mitte 20 gewesen, also wo sie gestorben ist, deine Mutter. Wie hast du das verarbeitet?
Ich glaube, man hat sich im Vorhinein natürlich durch ihre ganze Geschichte schon mit der Situation auseinandergesetzt und ein Stück weit, glaube, habe ich mich können darauf vorbereiten, auch in dem ganzen Prozess. Und ich kann auch dabei sein, wo sie gestorben ist. Ich konnte so gut können von ihr Abschied nehmen. Aber es ist natürlich auch im Nachhinein sehr ein langer und intensiver Prozess gewesen, um das zu verarbeiten. Man hört das oftmals von den Angehörigen und irgendwie tönt es ein bisschen blöd, aber irgendwo stimmt es auch, wenn man sagt, man ist auch froh, dass eine Person hat dürfen gehen, weil sie hat am Schluss wirklich gelitten und sie hat sehr fest Mühe mit dem Schnaufen gehabt und dementsprechend ist es irgendwann auch eine Erlösung für sie. Und ich glaube, dieser Gedanke hat mir fest geholfen, das auch zu verarbeiten. Und so etwas dann schnell oder langsam verarbeitet ist, ich glaube, das ist immer ganz individuell. Aber es ist natürlich einfach ein Prozess, ja, wo sicher auch heute manchmal noch das Thema ist.
Was für einen Stellenwert hat das eigene Erleben mit deiner Mutter bei deiner Arbeit? Hat es überhaupt einen?
Es hat mir in dieser Zeit dort aufgezeigt, wie wertvoll das so eine spezialisierte Palliativpflege ist und wo wir vielleicht auch noch Lücken im System haben, wo noch daran geschaffen werden dürfen. Und es hat mir für meinen Alltag natürlich auch den Blick aus der Perspektive einer Angehörigen gegeben. Ich behaupte jetzt mal, dass mir das vielleicht auch hilft, um mich zum Teil in die Angehörigen hineinversetzen. Und so die Mischung aus der professionellen Sicht, aber auch das Können, das empathische Einfühlen, einfach aus der Erfahrung heraus, ich glaube, das ist ein wertvoller Teil für meine tägliche Arbeit.
Du hast ein 80%-Pensum bei Palliaviva. Wie ist das, wenn du frei hast, hast du dann wirklich auch frei? Oder geht es irgendwie weiter mit der Arbeit?
Nein, also wenn ich frei habe, dann habe ich in der Regel auch frei. Die Arbeit bei der Palliaviva können wir uns aber ein Stück weit auch sehr flexibel gestalten. Also ich bin jetzt nicht wie vielleicht die anderen Settings ganz strikte Arbeitszeiten gebunden. Aber Freitage sollten eigentlich schon Freitage bleiben, ja.
Was fängst du mit dieser Freizeit an? Ich weiss, du bist sehr sportlich.
Ja, das ist richtig. Ich bin ein Mensch, der die Erholung und die Regeneration aktiv gestaltet. Das heisst, ich bin sehr gerne draußen, bewege mich sehr gerne, bin sportlich unterwegs und brauche da auch immer so ein bisschen meine Herausforderungen, ja, wo mir auch helfen, mich wieder auch auf andere Sachen zu fokussieren und setze mir da auch bewusst Ziel.
Was heisst das konkret? Also du hast konkret jetzt auch wieder ein Ziel, oder?
Ja, genau. Ich bin letztes Jahr habe ich das erste Mal an einem Berglauf-Wettkampf teilgenommen, also im Trailrunning, und habe dort so ein bisschen meine Begeisterung gefunden und habe mich entschieden, dass ich das Jahr mich für eine längere Distanz anmelde und bin jetzt gerade sehr motiviert dabei, mich auf das vorzubereiten, dass ich dann im Juli in Topform dort meine 53 Kilometer und meine knapp 3'500 Höhenmeter in einer gewissen Zeit erreichen kann, ja.
Ist das für dich eine Strategie, um auch abschalten von dem Schweren und Schönen, aber von der Palliativcare? Oder siehst du das völlig unabhängig davon?
Es ist sicher beides. Also unabhängig von meinem Beruf mache ich es natürlich einfach enorm gern. Es gibt mir persönlich einfach sehr viel aktiv und sportlich zu sein und auch können in der Natur zu sein. Allgemein einfach in den Bergen die Ruhe zu sich kommen, mit sich und seinen Gedanken. Aber natürlich auch in Bezug auf den Job den Ausgleich zu haben. Aber auf die andere Seite auch, wenn man es jetzt von dem Aspekt betrachtet, dass ich mir Ziel setze und auch so ein bisschen das Planen mit Sachen erleben. Und es spielt sicher auch mit, dass ich bewusst mir Zeit nehme, weil ich weiss, dass die Zeit begrenzt ist, oder?